Grimms on Air. Der Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Michael Franz liebt seinen Job. In seiner eigenen Praxis Zentrum Mensch in Eichenzell arbeitet er als Physiotherapeut. Oberstes Ziel, die Gesundheit seiner Patienten. Dafür hat er seine Räumlichkeiten erweitert, modernisiert und mit innovativer Technik ausgestattet. Digitalisierung und Nachhaltigkeit haben für ihn eine besondere Bedeutung. Darüber und über vieles mehr spricht er in der aktuellsten Folge RIMS on Air.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von RIMS on Air, dem Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Mein heutiger Gast ist Michael Franz, der Inhaber von Zentrum Mensch, der physiotherapeutischen Praxis in Eichenzell und seit kurzem auch in Fulda im Rosengarten. Herzlich willkommen, Herr Franz.
Vielen Dank, hallo, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, dass das geklappt hat und es ist ja eine gute Tradition hier, dass wir so verschiedene Unternehmen halt eben mal vorstellen und ich habe gedacht, warum eigentlich nicht mal ein medizinisches Unternehmen und ich bin mit dem Herrn Franz schon länger bekannt, weil er seit mindestens acht Jahren mein Physiotherapeut ist und Michael, ich freue mich, dass das geklappt hat, dass Sie gekommen sind. Wir wollen einfach mal so ein bisschen drüber reden. Die Zuhörer, die uns schon länger begleiten, die wissen das. Wir reden so ein bisschen darüber, über das Unternehmen, über Ihre Wertehaltung. Was ist Ihnen wichtig? Wie ist das Unternehmen gegründet worden? Was für Geschäftssparten haben Sie? Und wir gucken auch mal so ein bisschen auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit, sofern das in Ihren Bereichen in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Und natürlich auch mal so ein bisschen, was kann man so der nachfolgenden, heranwachsenden Generation vielleicht auch mitgeben. Fangen wir mal an mit so einer Wertehaltung. Guck immer so und schau dann und denke, ja, Ihr Unternehmen heißt Zentrum Mensch. Und dann finde ich dann auch im Netz quasi so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Wahlspruch, was sie vielleicht auch so zielführend oder handlungsleitend ist. Das Wohlbefinden des Menschen steht in unserem Zentrum, schreiben Sie hier. Ja, vielleicht können Sie dazu mal was sagen. Was heißt das für Sie?
Im ersten Schluss, dieses Wort Zentrum Mensch und das Wohlbefinden steht im Vordergrund oder im absoluten Mittelpunkt bei uns. Das hat sich damals so ergeben, dass alle Physiotherapeuten ihre Praxis immer nach den Inhabernamen benannt haben. Also weiß ich nicht, jetzt Franz Müller und so weiter. Und dann hieß das dann Physiotherapie hinten dran. Das wollte ich von Anfang an nicht, weil mir das irgendwie darum ging. Ich habe ja das Unternehmen weitergeführt von meiner Mutter. Die hat das 1976 gegründet und da hieß es eben Massagepraxis Maria Franz. Hatte mit Physiotherapie und dem breiten Spektrum, was da insgesamt möglich ist, eigentlich so erstmal nichts zu tun. Es war eine klassische Rezeptabarbeitung und nach Bedarf Handlung und weniger die Möglichkeit, Kreativität ins Unternehmen reinzutragen. Dann habe ich mir überlegt, worum geht's hier? Für mich war das eben wichtig, es geht grundsätzlich um den Menschen immer und das ist auch der einzige und richtige Wert, den wir im Unternehmen eben immer wieder vortragen. Und wir versuchen halt alle, die in unserer Macht und in unserem Einflussgebiet stehenden Bereiche so zu formen, dass sie für den Patienten, mittlerweile auch für den Kunden, wertschöpfend sein können durch unsere Hilfestellung.
Okay, da sind jetzt schon ein paar Begriffe, die wir vielleicht nochmal vertiefen wollen, können, sollten im Laufe des Gesprächs. Wir gucken aber nochmal ganz kurz, bevor wir wirklich einsteigen, auf den Menschen Michael Franz, der vor mir sitzt. Und Sie haben ja auch die eine oder andere Ausgabe von dem Podcast schon gehört und haben dabei auch bemerkt, dass so kleine Entweder-Oder-Fragen gibt. Ja. Nichts Spektakuläres, aber dass wir so einen kleinen Einblick kriegen, wer hier eigentlich heute im Interview halt hier ist. Und vielleicht zuerst mal Kaffee oder Tee?
Tee, maximal Espresso.
Okay. Flugreisen oder individuelle Campingreisen?
Oh, das ist lustig. Beides.
Okay.
Also ich verreise allgemein sehr gerne und schaue mir auch alles an. Und ob das mit dem Flugzeug oder mit dem Bus oder sowas ist, das ist eigentlich egal.
Mhm. Lesen oder hören?
Hören mehr, das ist aber eher eine zeitliche Frage.
Mhm. Laufen oder Fahrradfahren?
Das ist auch lustig, weil da beides, okay, mache ich wirklich beides gerne.
Ja, so ein Bewegungsfreak, ne? Wein oder Bier?
Wein.
Konsum oder Kosmos?
Konsum.
Okay. Team oder Einzelgänger?
Oh, Team. Hm. Ganz viel Team. Mit viel Individuellem.
Regional oder global?
Das ist immer schwierig, weil da kann man wirklich zu beidem immer Ja sagen. Aber ich würde sagen, eher regional.
Es geht ja eher mehr so um Tendenzen, ja, genau. Ja, wenn man sich so ein bisschen verortet. Okay, dann steigen wir mal so ein bisschen in die Problematik ein. Sie haben ja schon eins gesagt, Sie haben das Unternehmen, oder das Unternehmen wurde von Ihrer Mutter gegründet mit einer anderen, ja, mit einem anderen Schwerpunkt. Ja. Mhm. Klassischer, ne? Gymnastiklehrerin war sie auch. Ne?
Genau.
Und war das so geplant, dass Sie das mal übernehmen? Oder?
Das ist lustig, nein, überhaupt nicht. Ich wollte gerne Architekt werden. Deswegen baue ich, glaube ich, auch gerne.
Kommen wir noch drauf. Ja.
Aber nein, das war eigentlich eher so ein, ich hatte so einen gestalterischen Ansatz eher. Ja, und dann muss ich gestehen, war ich im Skiurlaub und habe von jemandem, glaube ich, den gleichen Bericht über Physiotherapie und die Vielfältigkeit darin gehört, dass ich den direkt beim nächsten Liftfahren wieder treffen wollte und das auch gemacht habe. Und nach dem Skiurlaub, wundersamerweise, kam ich nach Hause und habe gesagt, ich muss Physiotherapeut werden.
Also nicht durch Ihre Mutter, sondern durch ganz völlig fremde Einflüsse.
Tatsächlich war ich eher so geprägt davon, da sich eben abzuwenden eher. Ne? Dieses, also ja, die Mutter macht das, jetzt muss man dann irgendwie was ganz anderes machen. Das war mir erst am Anfang wichtig, ohne da wirklich drüber nachgedacht zu haben. Das hat sich dann eher ergeben durch den Einfluss von außen.
Mhm. Über die Vielfalt reden wir auch noch. Vielleicht nochmal Ihre Einstellung zum Beruf, was Sie ja, wir haben es ja auch in den Eingangsfragen schon gehört. Sie haben gesagt, ganz klar Team, da haben Sie überhaupt nicht gezögert. Sie sind auch sehr teamorientiert, was man so, was ich selber mitkriege, aber was ich auch in Ihren Publikationen, in der Darstellung, Homepage und so gefunden habe. Was, sagen wir mal, was für eine Einstellung zum Beruf haben Sie? Was prägt sozusagen aber auch das gesamte Praxisteam? Gibt es da so bestimmte Philosophien, die Sie vertreten und die Sie vielleicht auch leben?
Oder gibt es einige? Also zum Ersten habe ich das Glück gehabt, dass ich mich nicht für den Architekten entschieden habe, sondern eben Physiotherapeut geworden bin, weil ich kann wahrscheinlich als einer der wenigen sagen, dass ich absolut 100% wirklich jeden Tag gerne an die Arbeit gehe. Immer und egal wann. Ob ich dafür etwas anderes aufgeben muss in dem Moment, weil irgendwie, weiß ich nicht, alle anderen ins Schwimmbad fahren oder sowas, das hat sich bestätigt in jedem Tag, jede Minute macht da Spaß. Weil es eben, und das sind ja eben so gewisse Wertehaltungen, es gibt ein großes Maß an Freiheit, es gibt immer das auf Augenhöhe stehende Gegenüber. Als Physiotherapeut, selbst wenn man der Inhaber ist oder der Chef oder leitende Physiotherapeut, der mir gegenübersteht, hat absolut die gleiche Ausbildung als Kollege und den gleichen Zugang zum Kunden, Patienten, so wie ich auch. Also das macht in der tatsächlichen Tätigkeit gar keinen Unterschied. Der Einzige, der ein bisschen die Richtung vorgibt und mal sagt, wir machen das rechtsrum oder linksrum, das ist dann eben der Leitende oder der Inhaber, in dem Fall dann ich. Für uns als Praxis, ich habe eine sehr bewegungsorientierte Praxis. Also wir wollen nicht nur den klassischen Betrieb auf der Bank oder sowas wiederfinden, sondern ich möchte gern, dass jeder Therapeut seine spezifischen Stärken ausbauen kann. Da gebe ich das Einzige, was ich dann immer vorgebe, sind so Ziele, wo der sich hinbewegen soll. Ne? Das nennt man so neudeutsch Algorithmen. Ne? Und Wie sie dahin kommen, das überlasse ich jedem, wie er das machen möchte. Das ist ja eben auch, es ist ein Handwerk, es ist ein körperlicher Beruf. Das bedeutet zum einen, dass ich überhaupt nicht das Gleiche abverlangen kann von mir, der jetzt hier mit 1,95 auf dem Stuhl sich breit gemacht hat. Ich habe Therapeuten, die sind 1,61. Der kann definitiv nicht so an den Therapeuten rangehen wie ich auch. Damit würde er andere Mittel wählen. Aber er muss so gewissen Direktiven folgen, die wir in der Praxis eben so für uns festgemacht haben, dass der Patient schnell das Ziel so erreicht, wie der Patient das will.
Das habe ich auch immer wieder gefunden, dass quasi der Ausgangspunkt und sagen wir mal der Mittelpunkt und der Zweck des Ganzen ist einfach der Patient. Und Sie haben gesagt, Sie machen das auf Augenhöhe. Wie muss man sich das vorstellen mit der Augenhöhe? Patient ist doch immer so, eigentlich so ein Verhältnis, dass der Therapeut ja mehr weiß als der Patient. Der Patient steht in dem Fall unten in dieser Wissensfrage dann auch, in dem Wissenslevel. Der weiß das ja nicht, Sie wissen das.
Also den Patienten sowieso auf Augenhöhe, weil klar, ich betrachte den Patienten auch meistens gar nicht so, dass jetzt hier Patienta, wenn man lateinisch, ne, sei geduldig, ja, das verfolgen wir so gar nicht. Ich muss ja in irgendeiner Form schon mal mit dem von mir fast betrachteten Kunden so umgehen, dass ich auch das erfülle, warum er überhaupt reingekommen ist oder zu uns gekommen ist. Und das verlange ich eben auch von meinen Kollegen, wie auch immer sie das machen. Das war auch auf Augenhöhe zu den Kollegen gemeint eben. Jetzt nicht nur für den Patienten, weil der, ob der das jetzt weiß, was ist oder was nicht und ob der das Detailwissen hat, ach Gott, das macht eigentlich nichts. Ne?
So, das kann er auch gar nicht.
Richtig, ne? Ich bin eigentlich, das hört man oft so, ja, ich weiß, Entschuldigung, ich habe gegoogelt. Ne? Und dann entschuldigen die sich dafür, dass sie versucht haben, Wissen zu erlangen. Es ist ja manchmal einfacher auf falsches Wissen, das zu drehen und zu sagen, guck mal, das müsste man eigentlich so sehen und das ist grundsätzlich ein guter Ansatz, aber in der tatsächlichen Betrachtung, dann muss man das ja nur noch zurechtrücken und dann passt das schon. Also von daher weiß gar nicht, ob ich da jemals den Gedanken hatte, ich weiß alles und das Gegenüber weiß nicht so richtig viel oder nichts.
Ja.
Das habe ich eigentlich nie.
Ja, also so ein Gefälle in der, haben Sie, kann ich auch nicht bestätigen, aber es könnte ja so sein und ist ja auch, glaube ich, eher vielleicht so eine eher so Oldschool-Geschichte, ne?
Also. Wobei Physiotherapeuten allgemein nicht so einen Habitus vor sich herschieben. Egal, jetzt hat das ja auch Studiencharakter bekommen, was ich auch unterstütze. Okay. Ich mag beide Wege eigentlich sehr gerne. Oder den zweiten Bildungsweg dann zum Studium, nachdem man Ausbildung gemacht hat. Aber ich denke, dass das, also eine Wissensdifferenz, das liegt ja an mir. Ich muss ja das Wissen so schaffen, dass das Gegenüber das versteht, weil im Gegensatz zu allem anderen kann ich den eigenen Körper nicht weglegen. Nee, ne? Der ist ja die ganze Zeit dabei. Und dann ist es einfacher, wenn das Gegenüber verstanden hat, worum es geht. Liegt ja dann an mir, das so zu verpacken, dass man das übertragen kann und nicht mit irgendwelchen Fremdwörtern zu überschwemmen, sondern das Ganze auf einer verständlichen Ebene rüberzubringen.
Wenn wir jetzt nochmal zu den Patienten kommen, Sie haben ja schön das Wort abgeleitet zu diesem Geduldigsein. Ja? Also der Patient, der in irgendeiner Form an etwas leidet und jetzt mit Geduld aus dieser Misslichkeit wieder rauskommen muss oder soll. Da habe ich auch gefunden, dass Sie sagen, ja, wir müssen quasi der Patient definiert, wo er hin will. Weil Sie haben ja nicht nur Patienten in der Praxis, so nach dem, was ich so gesehen habe. Also Patienten in dem Sinne, dass die in der Reha sind oder an etwas laborieren, was man versucht dann irgendwie so wieder bewegungstechnisch einigermaßen auf ein Level zu kriegen, dass man damit leben kann.
Ja, also ohne dass der Patient das gleiche Ziel hat wie ich auch oder beziehungsweise ich verstanden habe, was das Ziel des Patienten ist, kann ich ja eigentlich überhaupt gar keinen Therapieweg oder Verfahrensweg hier an den Tag legen. Und wie Sie schon mitbekommen haben, wir haben nicht nur Patienten, also wir wandeln den ja dann irgendwann in den Kunden. Von daher macht ja auch dieser vorhin besprochene Ansatz überhaupt keinen Sinn, da irgendwie ein Differenzgefälle irgendwie aufzubauen. Das ist schwierig, weil nachher wollen wir dann auch wieder tatsächlich auf Augenhöhe und ihm irgendetwas anbieten, was wir gerne wollen würden. Ich sage mal, die einzige Aufgabe von mir ist, fehlgeleitete Ideen entweder einzuschränken, wenn jetzt einer da liegt und sagt, ja, Ich habe jetzt ein bisschen am Oberschenkel wehgetan, aber morgen möchte ich in der ersten Bundesliga kicken und schaffe die Kreisliga nicht mal wirklich. Dann muss man mal gucken, ob der körperliche Aufwand da sich für lohnt, sich da hinzuarbeiten oder ob das so ein bisschen so ein Hirngespinst ist. Genauso wie wenn jemand insgesamt viele körperliche Gebrechen hat und will sich irgendeiner Sportart oder irgendeiner Beschäftigung widmen, die wo es einfach schwierig ist, den dahin zu führen, dann muss man dann fairerweise sagen, komm, wir müssen mal die Ziele vielleicht etwas anders stecken und dann von dort aus dann neu denken, wenn man die erreicht hat.
Das heißt, die Grundlage ist dann auch schon so ein Gespräch oder auch, also dass man eben so sagt, ja, also da wollen wir hin oder da können wir hin auch. Und Sie sagen, ja, das muss man dann ein bisschen so zurechtrücken in den Realismus.
Also bei all der Augenhöhe, die ich vorhin angesprochen habe, gelten natürlich auch in jeder Praxis, hoffe ich zumindest, klare Regeln. Eine davon ist bei uns, gehört immer eine ordentliche Befundung dazu. Mhm. Wir stellen ja keine Diagnosen, wir stellen Befunde. Okay. Und da haben wir ein klar anerkanntes, international anerkanntes Schema uns eben aufgetan, dass wir nach dem typischen Befundmuster eben abfragen. Dazu zählen einmal die Langzeitziele, die Fernziele, die aber auch kurzfristigen Ziele und dann die dazu nötigen Maßnahmen besprechen wir dann mit dem Patienten durch. Mhm. Und das verlange ich natürlich von jedem Therapeuten, dass er das ordentlichst dokumentiert. Dafür haben wir Vorlagen, früher auf Papier, jetzt arbeiten
digital,
wir.
Ja, zum Punkt Digitalisierung kommen wir auch nochmal.
Genau, ja. Aber grundsätzlich sind es die gleichen Abfragen und die haben alle ein Schema und das kontrolliere ich auch. Also da gehe ich auch den Kollegen nach und spreche auch mit denen, warum das da noch nicht so geklappt hat und ob man da in irgendeiner Form Verbesserungswürdigkeiten findet. Wir machen zu dem Thema eigene Fortbildungen. Wir machen zu diesem Thema Supervision, also bestellen Patienten, gehen das dann einfach mal durch. Meistens Patienten, die das vertragen, wenn sie so befragt werden. Entweder besprechen wir es danach dann, ähnlich wie bei so einer Prüfungssituation. Okay. Oder wenn wir den Patienten so einschätzen, dass der auch weiß, dass das Gegenüber deswegen nicht weniger weiß, sondern dass der von uns in ein Format gedrängt wird, ein Stück weit, besprechen wir das auch, während der Patient anwesend ist und sagen, guck mal, wenn du die Frage umformulieren würdest oder wenn du jetzt mal drüber hinweggehst, was der gerade gesagt hat, damit du am zielführend bleibst. Wir haben ja so ein Problem, das ist immer dieser zeitliche Faktor, den daran müssen wir uns natürlich halten irgendwie. Und dann, ich sag mal, das führt dazu, dass alle Kollegen, hoffe ich zumindest, immer die gleiche Grundlage mit dem Kunden-Patienten eben haben. Und da ist eben, das ist ein Gespräch, also eine Anamnese, wenn man so möchte, mit einer Untersuchung.
Ja. Ja, wir haben jetzt schon ganz viel einfach zu dem Patientenbezug erfahren oder zu dem Kunden, ja, den man dann quasi so im Blick hat. Wir haben aber auch sehr viel schon erfahren jetzt über Ihre Art der Mitarbeiterführung. Wenn wir da vielleicht nochmal so einen Fokus drauflegen, wo Sie ganz klar gesagt haben, wir machen das auf Augenhöhe, weil alle die gleiche Ausbildung haben. Wir machen gemeinsam Fortbildungen. Wir dokumentieren. Vielleicht können Sie da noch ein paar Punkte zu sagen, die Ihnen da noch wichtig sind, weil ich schon den Eindruck habe, dass Sie als Team auch einfach ja, ein gutes Miteinander haben.
Danke erstmal. Also wie gesagt, ich glaube, ganz viel macht der Ton, macht die Musik, wie man jemanden anspricht. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, die individuellen Leistungsmerkmale des Gegenübers als Leiter eben zu kennen und zu versuchen, jemanden nicht zu überfordern in der Ansprache, dass er nicht beleidigt ist oder sowas. Das ist ja eher so die Gratwanderung, wie man das hinbekommt, dass das Team gut funktioniert, dass jemand sich, und wenn er mal ein Problem hat, dass er das A, entweder frei im Team sagen kann oder dass er auch ein persönliches Ohr hat dann von mir, dann versuchen wir das auf einem kurzen Dienstweg zu lösen. Ich glaube, das ist so der das Geheimnis, wie
also
man...
Also die Kompetenzen des Einzelnen auch gut einsetzen.
Genau, ich hatte das ja vorhin kurz gesagt, der 1,90 Meter Große macht das nicht so wie der 1,60 Meter genau, Große. Ja. Genauso macht der Extrovertierte das anders als der Introvertierte. Deswegen meinen die das ja nicht schlechter, die sprechen nur anders. Oder die denken auch ein Stück weit anders. Und um das irgendwie in so eine Richtung zu kriegen, muss man halt eben höflich bitten, es immer nach gewissen Regeln ablaufen zu lassen, wobei Regeln, wie gesagt, das sehr individualisiert sein müssen, und dann läuft das bei uns eher eben in diesen Zielen ab. Wir wollen eben, Grundlage ist die Beweglichkeit, der nächste Teil ist die Stabilität, dann folgt die Kraft, danach folgen so die Skills, das wäre so eine Behandlungspyramide als Beispiel, und das ist auch eine Herangehenspyramide, ob wir jetzt in eine Firma gehen oder ob wir mit einem Sportler arbeiten oder sonst was, was die anderen Geschäftsfelder alles so sind.
Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht noch als Letztes so, Sie haben vorhin eingangs gesagt, ja, dass Sie auch den Beruf des Physiotherapeuten angestrebt haben, weil sowas wie Kreativität Sie da angesprochen hat. Inwieweit ist ein Physiotherapeut kreativ?
Also, man kann natürlich genauso einfach Rezepte abarbeiten, wenn man das möchte, oder eben Arbeitsaufträge, wenn es ein Privatrezept ist oder so. Man kann aber auch ein bisschen gucken, was hat man denn für Stärken? Ich bin ja eher so rumgekommen, habe festgestellt relativ schnell, was kann denn der Physiotherapeut und wo wird das denn gebraucht? Beziehungsweise wer könnte das denn gebrauchen? Also eher von mir zu anderen als eher vom Markt geguckt, ob ich da irgendwas dafür habe. Und so haben sich die unterschiedlichen Geschäftsfelder eben aufgetan, dass man, also ich sag mal, wir haben auch schon einige Sachen versucht, die wir dann wieder haben fallen lassen, die haben nicht funktioniert, beziehungsweise haben wir gemerkt, das sind wir gar nicht, also wenn das zu schmusig war, also irgendwelche so Hoch Wellnessbehandlungen oder sowas, da gibt es Institutionen, die können das deutlich besser. Und dann haben wir das auch nicht mehr so in den Vordergrund gerückt. Also wir sind immer, wie gesagt, dieses Ziel ist immer so ein bisschen unser Credo. Und das passt nicht zu allen Bereichen.
Gut, das ist mir auch schon ganz viel angeklungen. Jetzt gucken wir mal auf die Geschäftsfelder. Was haben Sie denn für Geschäftsfelder? Wie würden Sie sagen, wie würden Sie die strukturieren? Was kann man da erwarten oder was bieten Sie da an?
Ich bin neulich gefragt worden in so einer Mitarbeiterbefragung, wo man sich selber vorstellen sollte, dann habe ich gesagt, wir meinen das wirklich ernst. Da stehe ich auch zu. Also das, was wir machen, das versuchen wir eben nie halbherzig, sondern immer vollblütig abzuarbeiten und auch ganz hart und immer auf dem neuesten Stand am Ball zu bleiben und so wenig wie möglich uns zu verrennen. Das wichtigste Geschäftsfeld für Physiotherapeuten bleibt natürlich erstmal die Physiotherapie. Das machen wir von dem Bereich der Liege, sage ich jetzt mal, bis hin zur Sportbegleitung, da komme ich gleich zu. Da ist dann das wäre immer so dieses typische eben Rezeptauftrag. Patient kommt, möchte bearbeitet werden nach Auftrag vom Arzt meistens. Das ist ja wenig ein intrinsischer Faktor. Man geht irgendwo hin und dann sagt man, okay, ich habe Beschwerden und weiß gar nicht so richtig, wie man damit umgehen soll, ob man da jetzt operiert werden muss oder ob man da eine konservative Therapie, sprich Physiotherapie, betreiben soll. Das entscheidet oft der Arzt so als erster Wegweiser. Im zweiten Feld eher haben wir aber auch viele Kunden, die das dann auch mal so bezahlen, weil sie den Weg natürlich dann schon kannten und gemerkt haben, oh, der ist effektiv. Und wenn ich nicht die langen Wegstrecken über das Rezept gehe, bezahlen sie sich das dann meistens über den Zugang irgendwie selber. Es hat so ein paar Hintergründe, die man dann noch erfüllen muss, um da aktiv bleiben zu können. Dann haben wir das große Feld der Rehabilitation, was hauptsächlich tatsächlich entweder über Privatzahler und Privatrezepte nur funktioniert, weil wir keine Reha-Zulassung haben. Die werden nicht mehr verteilt, die werden nur noch umverteilt. Aber wir haben das jetzt immer öfters, dass jetzt besonders junge Leute zahlen das, sagen, okay, wir haben eine Zusammenarbeit mit Ärzten, sagen, der will nicht in eine Reha-Klinik oder irgendwie sowas, sondern will das hier vor Ort machen und will dann weiter an die Arbeit gehen können. Und dann begleiten wir den tatsächlich so richtig nach Post-OP, bis er wieder ganz normal an die Arbeit kann. Das würde ich sagen, ist so der größte Teil. Dann haben wir die Sportbegleitung, das heißt also entweder Nachsportbegleitung, also dass wir zu einem Fußballverein, zu einem Schwimmclub, zum Kanuclub oder eben gehen und dann da uns um die Verletzten oder beziehungsweise in dem Präventivcharakter, also so aufmassieren, auflockern, diese Tätigkeiten beim Sportler eben wiederfinden und versuchen, die durchzuführen. Und dann haben wir noch den großen Bereich der Firmenfitness. Ne? Das nennen wir auf unserer Webseite M-Business. Mhm. Ne? Und ja, wir beraten in dem Fall Firmen meistens über Verhaltensweisen. Also die Berufsgenossenschaften, die schaffen ja die Verhältnisse. Die schaffen diese schönen rauf- und runterfahrbaren Schreibtische und die Stühle und wo der Bildschirm hin muss und so weiter. Aber vergessen manchmal so ein bisschen, wie denn das richtig wäre, das individualisiert auf den Mitarbeiter angepasste Verhalten zu den tollen Verhältnissen. Das wäre jetzt so eine Beratungstätigkeit. Gehen aber auch in eine Firma, also auch wir waren jetzt hier bei einem großen Produktionsbetrieb und haben die beraten zu Hebetragemomenten. Wir waren hier in einem staatlich organisierten Unternehmen in Fulda. Da haben wir die ganzen Arbeitsprozesse mal durchdacht und haben den Abteilungsleitern dann Hilfe gegeben, wo könnten sie vielleicht irgendwelche Prozessumgestaltungen schaffen. Meistens hat man ja immer so diese Betriebsbrille auf und wenn man von außen dazukommt, dann sind die Vorschläge gar nicht so wild, die man da gibt, sondern sagt, wenn das so rumlaufen würde, wäre doch einfacher, weil keiner mehr heben muss. Und dann später tatsächlich, wir haben oft noch so Reflexionen, dann kriegen wir das dann mit, dass das auch so verändert wurde. Oder wir Gruppentherapien durchführen, die Leute erstmal informieren, was für sie wichtig ist, Wege aufzeigen und auch dann mal so Handlungsbeispiele, also dieses typische Gymnastik oder was kann ich denn mal machen, wenn mir der Rücken wehtut. Und versuchen das eben so individuell wie möglich zu gestalten. Mhm. Jetzt als letztes Geschäftsfeld, das haben wir jetzt uns neu erobert, das ist jetzt so seit letztem Jahr und diesem Jahr in der Mache, wollen wir nochmal so eine Lücke schließen, dass wir noch einen Trainingsbetrieb aufgebaut haben, also dass man jetzt gar nicht mehr aus der Praxis gehen muss, wenn man sich eigentlich allgemein sportlich verhalten möchte. Also so dieses typische klassische Fitnessstudio würde ich dazu nicht sagen. Ich würde immer Trainingszentrum für Gesundheit sagen, weil das eigentlich eher ist als ein Fitnessstudio oder ein Reha-Fit oder irgendwie sowas. Das ist es nicht. Ne? Also es kann jemand von außen kommen, es kann jemand aus dem eigenen internen Kreis kommen. Und das Konzept, was wir uns da überlegt haben, glaube ich, ist sehr nachhaltig, ne? Weil es den Kunden eben gut helfen kann und sie eigentlich in allen Bereichen, was die körperliche Fitness angeht und Gesundheit angeht, eben unterstützt. Oder wir zumindest dann, wenn wir, also ich meine, Ernährung haben wir jetzt, da hatten wir mal jemanden, der uns da beraten hat.
Ja.
Jetzt sprechen wir gerade wieder mit jemandem, der uns dann da auch noch mal wieder weiterhelfen kann. Aber das ist immer ein bisschen so ein Thema. Man muss für manche Bereiche, dürfen wir nicht anfangen und da drin rumspielen, wenn man die nicht selber richtig kann. Da muss man sich starke Partner suchen und dann verweisen wir eher. Und bleiben bei dem, was
wir können. Ja, das habe ich auch, die Ernährungsberatung habe ich auch gefunden. Ja, also Sie haben ja dann auch mal gesagt, wir fragen uns regelmäßig, was wir noch erreichen wollen. Und jetzt haben Sie ja Ihr neues Geschäftsfeld auch nochmal hier dargelegt. Dafür haben Sie ja jetzt auch mächtig investiert. Ne? Also vielleicht reden wir da nochmal drüber. Sie haben gesagt, der Architekt, das ist mir einiges klar geworden. Ja, also, dass Sie da... ja, da haben Sie ja doch jetzt noch mal viel Visionen und viel Überlegungen da reingesteckt in das neue Konzept. Vielleicht reden Sie da mal so ein bisschen drüber.
Vielleicht mal einen kurzen allgemeinen Satz zu diesem Nebenwort Architekt eben. Also ich hatte damals eine Vorstellung, wie Therapie funktionieren soll, 2004, wo ich beschlossen habe, mich selbstständig zu machen und was richtig und wichtig ist für den Ablauf in der Therapie. Und habe zuerst Therapieräume und Trainingsräume und gar nicht mehr so sehr über Verkehrsflächen nachgedacht, zusammengemalt auf so ein Blatt Papier, wie ich mir das vorstelle. Ich wusste genau, wo welcher Zugapparat stehen muss. Und damit bin ich dann mit so einer Zeichnung losgelatscht und habe mir einen Architekten gesucht, der mir geholfen hat, Außenwände da drum zu bauen, weil natürlich statisch... Da ist jetzt ohne Ausbildung auch schwierig, was einzuschätzen. Welche Wand kann man wegnehmen, welche braucht man und wo gibt es für öffentlich zugängliche Bereiche eben Reglementierungen, was darf man und was darf man nicht. Ja, so, also. Und genau so auf dieser Basis haben wir es eben geschafft, einen sehr effizienten Bereich zu schaffen. Also die Praxis selber ist ja eigentlich nicht groß für das, was wir an Patienten umwälzen. Trotz allem ist es aber kein... ja, es ist irgendwie nicht voll, es ist belebt, würde ich sagen. Also deswegen bleiben Mitarbeiter aber, glaube ich, auch, weil sie da nicht gestresst sind von. Mhm. Und da raus aus diesem ganzen Therapie- und Gestaltungswillen heraus entstanden Möglichkeiten und die haben wir jetzt genutzt und haben jetzt nochmal groß angebaut. Übrigens versucht, sehr nachhaltig anzubauen. Das,
ja, zu dem, genau, zu dem ästhetischen und architektonischen Konzept, da können Sie auch gerne was sagen. Mhm. Ja.
Und ja, also ich glaube, wir schließen eine Lücke für den Patienten ab dem Zeitpunkt, wenn der mit der Therapie fertig ist. Und das haben wir vorher versucht, immer so über funktionelles Training, freie Gewichte und Zugänge in den Trainingsraum in Richtung zu bekommen. Und dann hat er aber eigentlich so die Möglichkeit gefehlt, weil das ein sehr betreuungsintensives, ein sehr betreuungsintensiver Ansatz ist, bei dem der Patient auch mal schnell verloren gehen kann, wenn er dann da nicht drauf achtet, wie er das macht, geht das jetzt zwar nicht negativ, dafür hat man die Übung sicherlich gut gewählt vorher, aber auch es erfüllt nicht so diese Fortschritte, die er gerne hätte. Mhm. Dann war uns wichtig, dass wir einen neuen Partner suchen, also wir haben uns einen Gerätepartner gesucht, mit dem wir da jetzt ein Konzept entwickelt haben, bei dem sich ganz hochautomatisch, hochdigitalisiert, finde ich übrigens sehr gut, die Geräte so einstellen, wie wir Therapeuten das für den Patienten, Schrägstrich Kunden oder Neukunden eben eingestellt haben. Der muss nur noch so einen Chip davor halten und dann fährt da alles automatisch in Position, wie das sein muss. Und der Widerstand wird auch elektrisch generiert. Insofern kann er sich auch im Bereich nicht falsch stecken, so wie das vorher im Fitnessstudio auch war. Man sagt jemand, ja, du hast 120 Kilo Belastung auf der Beinpresse und nachher kommt er stolz, Bizeps zeigend, ich habe jetzt 160 Kilo gemacht, aber seitdem tut mir der Rücken weh. Ja. Hm. Ne, und Digitalisierung löst das bei mir aus, das Programm ist so eingestellt, also wenn jemand da wild dran rumstellt, sehe ich das. Also wenn ich auf den Kunden dann gehe, kann ich dann sehen, dass er da anfängt, da selber aktiv zu werden und dann kann ich nochmal reflektieren mit ihm. Das ist auch unser neuer Geschäftsbereich. Also wir haben quasi wollen Mitglieder aufbauen, die wir eben von unserem Weg überzeugen wollen, mit uns für ihre Gesundheit zu arbeiten, also für sich als Mensch weiterzuarbeiten, auch noch mit breitem Bewegungs- und kognitivem Spektrum.
Ach ja, das durfte ich ja auch schon ausprobieren.
Ja, das ist ja lustig eigentlich. Ja, ne? Ja. Und
vielleicht können Sie da was zu sagen zu dieser, es ist ja so eine Analyse oder Diagnose.
Ich komme gleich dazu. Ne? So, also und auf jeden Fall, da haben wir uns überlegt, wir dürfen die Gruppengröße nicht zu groß machen. Wir müssen die Gruppengröße so lassen, dass wir immer wieder Zugang, und zwar im 1:1 Kontakt zum Kunden eben wiederfinden. Und das ist auch Teil unseres Vertragsbestandes. Also, dass wir sagen, also alle so und so Zyklen trifft man den Therapeuten, der einen da jemals mal eingewiesen hat, der mit einem das Ziel gefunden hat, wo die Reise hingehen soll. Und dann reflektiert man nochmal, der Therapeut ist vorbereitet, der sieht, was man gemacht hat, wie oft man kam und so weiter. Das geht ja eben digital so schön. Und ob da die Leistung auch gestimmt hat und bespricht dann nochmal, ist man noch auf dem Weg, sollte man was ergänzen, sollte man was verändern? Oder vielleicht hat der Therapeut auch ein neues Ziel noch vor Augen, wo er sagt, guck mal, das, jetzt kannst du das. Und eigentlich hatten wir ja mal darüber geredet, dafür wäre aber noch jenes nötig. Mhm. Und ja, da sind wir eben offen und nachhaltig strukturiert, dass wir eben immer wiederkehrend mit dem Kunden da in Kontakt bleiben wollen. Und da haben wir jetzt noch ein neues Tool gefunden, noch einen neuen Bereich aufgetan, der immer gefehlt hat in der Physiotherapie. Also jede Bewegungsplanung beginnt im Kopf, jede Abfrage und Reagieren beginnt auch im Kopf. Also es ist immer irgendeine kognitive Arbeit, die da geleistet werden muss. Und wir haben uns einen Skillcord gekauft. Das ist eine 4x4 große Fläche oder 5x5 große Fläche mit, wie viele Punkte sind da eigentlich drauf? 9 Punkten mit 9 Feldern, auf die man versendet werden kann über einen Bildschirm. Und man kann sich kognitive Leistungen spielerisch in Konzentration und Reaktionsfähigkeit eben erarbeiten. Das hat einen sehr hohen therapeutischen Wert für uns. Also wir zwei haben ja auch schon so eine so eine Abfrage mal gemacht und man kann so ein bisschen auf die Millisekunde hin ausgewertet die Reaktionszeit eben messen. Es hilft uns in der Physiotherapie übrigens auch das Gerät, was wir früher mechanisch mit so einem Maßband da irgendwie und mit dem Blick irgendwie abschätzen mussten, wie weit ist er denn gesprungen, wie hoch ist er denn gehüpft oder wie weit kann er denn das Bein wirklich nach hinten strecken. Das misst jetzt diese Oberfläche da natürlich peinlichst genau aus. Ist ein tolles zusätzliches Tool zur Grundwertefestlegung, wo man herkommt. Und dann eben, was ich vorhin schon sagte, wenn man Kunden dann wieder sieht, kann man auch sagen, guck mal, da waren wir, jetzt können wir es ja nochmal probieren. Ist gar kein Zeitaufwand mehr, was vorher für uns immer ewig gedauert hatte, ist jetzt innerhalb von 2-3 Minuten ist das Thema erledigt. Und das Gerät merkt sich ja genauso wie wir auch. Wir müssen ja nicht mal mehr aufschreiben. Das steht jetzt in der digitalen Patientenakte.
Ja, genau. Das sind ja wohl auch die Tablets, die Sie jetzt herumtragen. Genau. Ja. Ne? Ja. Also weil so auf den ersten Blick kommt mir jetzt nicht auf die Idee, dass Digitalisierung und Physiotherapie irgendeine Überschneidung hat. Aber da zeigt sich das ja als sehr wertvolles Instrument und natürlich wahrscheinlich auch Organisation der Praxis, denn Sie haben es ja selber gesagt, die Praxis ist nicht sehr groß, aber doch immer gut belebt. Das heißt, dass man muss das auch gut planen dann. Ne? Sie haben ja noch seit wann jetzt eine Niederlassung in Fulda oder eine Dépendance? Was hat Sie dazu bewegt, das zu tun?
Das ist auch lustig, weil das tatsächlich aus der Arbeitsqualität herausgekommen ist. Wir haben uns entwickelt, wie gesagt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen immer eine ordentliche Befundung, wir wollen immer eine ordentliche Zielsetzung. Dann irgendwann kam eben dieser Gedanke mit den Zwischenzielen, was ich so sagte, diese Algorithmen, auf die wir zuarbeiten wollen und die uns dann eben neue Möglichkeiten dann eben wieder bieten. Also wenn der Patient das und das kann, danach darf er das und das machen. Ja, also weiß ich nicht, wenn er so und so oft hin und her hüpfen kann, dann darf er wieder joggen gehen, als Beispiel. Und wir haben immer schon einen Blick dahin gewendet, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen immer eine gute wissenschaftliche Untermauerung von allem haben, aber nicht zu verkopft an die ganze Sache rangehen. Und das Ganze hat irgendwann dazu geführt, dass ich in der Praxis dann irgendwann nicht mehr so geguckt habe, was die Mitarbeiter im Detail machen, sondern eher so nach den Ergebnissen. Und dann hat ein Kollege von mir gesagt, guck mal, ich habe hier hinten günstig Räume, wollen wir mal da eine Dépendance aufmachen. Und,
Der Christopher. Ja, der ist ja Geschäftsführer.
Richtig, da, genau, ne? Also genau. Und da, dem bin ich gefolgt, habe ich gesagt, gut, komm, wir investieren da jetzt einfach mal rein, schaffen so eine Minimalausstattung und jeder, der da hin will als Mitarbeiter, muss so arbeiten, dass ich ihn persönlich nicht sehen muss. Also natürlich, für Team brauchen sie, müssen sie den sehen, ne? Ja. Aber für die Arbeitsabfrage, weil ich mir gedacht habe, es macht eh keinen Unterschied, wenn ich in die Kabine gehe, ist die Tür zu und wenn der Kollege in die Kabine geht, ist die Tür zu. Ich sehe ja gar nicht, was der macht, wenn ich nicht reingehen würde oder reingehe.
Also wenn man also, draußen ist.
Richtig, so. Genau. Also ist das im Prinzip kein Unterschied, ob der das in Eichenzell macht oder in Fulda. Wir waren vorher woanders, da waren wir auch sehr glücklich, es war sehr schön, es war sehr familiär. Und dann waren wir ein Teil von der Fitness- und Freizeitinsel. Das war eigentlich ein sehr gutes Verhältnis, fand ich. Und irgendwann wurden wir da aber auch größer und dann kam das an die Leistungsgrenzen, was die Immobilie eben hergab und für den Vermieter nicht mehr abbildbar, was wir so gesucht haben. Und dann, ja gut, dann haben wir was Neues uns eben aufbauen wollen. Der Startschuss in Fulda war in 2015. Ja, also das war schon relativ früh, von heute aus gesehen zumindest. Ja. Aber das war so ganz klein. Ne? Das war immer so eine Kabine oder zwei oder sowas und ein bisschen Trainingsraum. Wurde halt immer mehr, was wir da gemacht haben, wie das sich immer so entwickelt. Und jetzt sind wir richtig nach vorangegangen und haben uns im Rosengarten breit machen dürfen, haben einen tollen Vermieter, der uns die gesamten Räumlichkeiten umgebaut hat, so wie wir das wollten. Auf ein paar tragende Strukturen konnten wir leider keinen Zugriff haben, sonst hätten wir die auch noch weggemacht. Und haben auch da optisch versucht, ein sehr reizvolles Ambiente zu schaffen, wo wir immer noch schwer dran arbeiten. Weil ich glaube, auch da ist es wichtig, dass A, für den Mitarbeiter und B, natürlich für den Patienten, es muss immer irgendwie ansprechend sein. Wir müssen da gerne sein. Also dieses klassische rein, zwei Vorhänge und zu, weiß ich nicht, also 2022 ist das nicht mehr.
Hm. Ja, das fällt auch auf in Ihrer Praxis. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, ist, wenn ich so gesehen habe, welche Firmen Sie da engagiert haben, was ich dann halt draußen gesehen habe an den Autos und so, war das doch sehr auffällig, dass Sie so nach einer sehr nachhaltigen ökologischen Bauweise auch geschaut haben mit natürlichen Baumaterialien und so.
Mhm. Haben wir übrigens auch schon 2005. Hm. Also da bin ich auch schon mal gefragt worden, 2005, warum hast du denn jetzt so gebaut? Warum, also weil es ist tatsächlich ein bisschen teurer, das ist schade. Und als Physiotherapeut kann man auf den Preis keinen Einfluss nehmen, also auf das Hauptgeschäftsfeld, der Preise sind ja vorgegeben. Ja, dann dürfen wir nicht so viel aus dem Unternehmen ziehen, dann ist es halt so. Aber ich glaube, dass Arbeiten ein Riesenteil des Lebens ist und wollte persönlich auch nicht in einem Bereich, wo ich 12 Stunden am Tag rumarbeite, irgendetwas in der Wand haben, was Ausdünstungen schafft oder sowas. Also da habe ich geachtet vom Parkettbelag bis Wandfarbe, alles, jeder Kleber, alles ist auf irgendeiner Wasserbasis oder eben nachhaltig produziert oder sowas. Das, ne, also die Isolierung von der Firma Traut als Beispiel, ne, die man das ja mit diesem Altpapier, mit dieser Zellulose,
ach so.
Ne, als Beispiel, da hätte man auch irgendeine Wolle reinpacken können oder sowas. Dieses Ausblasen ist ein bisschen aufwendiger, macht auch einen Haufen, es macht nicht nur, kostet nicht nur mehr Geld, sondern es macht auch noch Dreck. Ne, wenn die diesen Stöpsel abziehen, dann fliegt überall diese Wolle darum. Ach Quatsch, diese Wolle, diese Papierschnipsel. Aber sie wissen auf jeden Fall nachhaltig, dass A, wächst das wieder, B, ist das auch zum Teil recycelt. Und als letzter Teil, sie selber schadet das nicht.
Hm. Ja, und es ist optisch sehr ansprechend, auch muss man ja wirklich sagen, sehr ansprechend gemacht. Ja. Also, dass man sich da gerne aufhalten will. Und das haben Sie ja auch gesagt, dass für das Arbeitsfeld, das muss auch ein bisschen ansprechend sein. Ne?
Genau.
Ja. Also, jetzt haben wir den Punkt Digitalisierung, würde ich sagen, ganz gut abgearbeitet. Die Nachhaltigkeit haben wir eigentlich auch schon mehrfach bearbeitet. Einmal zum einen, würde ich sagen, im sozialen Bereich, wo Sie gesagt haben, wie Sie Ihre Mitarbeiter führen, was Sie dafür ein Verständnis haben. Das ist ja auch im Sozialen halt und zum Patienten eben so eine Säule oder ein Schenkel des nachhaltigen Dreiecks. Wir haben schon mal darüber gesprochen, die Nachhaltigkeit, die Sie formuliert haben in Bezug auf das Therapieergebnis, das Übungsergebnis für den Menschen, der zu Ihnen kommt, der Patient, der Kunde, der dann eben was dafür hat. Lebenskraft habe ich hier so auch als Motto von Ihnen gefunden. Ja, dann haben wir die Nachhaltigkeit in der Bauweise gefunden. Gibt es noch einen Bereich, der für Sie nachhaltig, also es gibt eine Rolle spielt? Oder haben wir das dann jetzt schon gut abgebildet?
Also ich denke, dass wir es gut abgebildet haben. Insgesamt ist ja der ganze Beruf sehr nachhaltig. Ne? So das Angebot, was wir bringen, ist, also das verbraucht keinerlei Ressourcen, außer die Mittel, die wir vielleicht dazu nehmen, aber das ist ja eher verschwindend gering. Von daher fühle ich mich immer, ich sage immer den Kollegen, weil wir jetzt diesen neuen Trainings- und Gestaltungsbereich jetzt ja auch in irgendeiner Form vermarkten müssen, da ich hier immer Leute, also ein besseres Angebot als Gesundheit, die keinen weiteren Wirkstoff bedarf, gibt es ja gar nicht. Also nachhaltiger geht es für mich schon vom Produkt her nicht, was wir vertreten.
Ja, gut. Es geht natürlich auch um die Ökonomie, ne? Es muss ja irgendwie auch stimmen, ne? Sie müssen ja das alles, was Sie da sozusagen jetzt investieren, ja auch erstmal erwirtschaften oder in Zukunft so erwirtschaften, dass das halt dann auch tragfähig ist. Ne? Gut, ich würde ganz gern nochmal auf den Menschen, Michael, schon nochmal gucken, weil Sie sind auch ein Sportio-Physiotherapeut, ein Sport nach olympischem, was? Ich habe es irgendwo gefunden. Helfen Sie mir. Sie haben Olympischer Sportbund, Sportphysiotherapeut vom Olympischen Sportbund, zertifiziert sozusagen. Was heißt das?
Also von Anfang an war ich immer dem Sport offen und persönlich bin ich auch gerne sportlich. Mhm. Und ich halte das für ein riesen Möglichkeitsfeld für einen Physiotherapeuten, sich zum einen, das ist jetzt auch mal so ein Teil, nicht nur Geschäftswillen, sondern auch sich selbst zu verwirklichen. Und habe Sportbetreuung vom ersten Tag an meines Physio-Daseins, während der Ausbildung schon, habe ich, ich habe neulich einem Vorstand von Barockstadt, die haben mich gefragt, seit wann bist du denn da eigentlich dabei? Da habe ich gesagt, wenn man es ganz genau nimmt, war ich schon zu Regionalliga-Zeiten von Borussia dabei, Fußballclub hier in Fulda. Da habe ich 1997 meine erste nebenberufliche Tätigkeit, also neben Ausbildung, versucht so ein bisschen was dazu zu verdienen und ein bisschen immer Sportler zu massieren und da eben dabei zu sein, wenn es soweit geht. Das Ganze endete jetzt so damit, oder beziehungsweise endet nicht, beziehungsweise ist jetzt zu so einem Status herangereift, dass ich mit dem DLV zusammen die deutschen Nationalmannschaften betreue. Bin mittlerweile leitender U18-Nationalmannschaftsphysiotherapeut, also kümmere mich auch noch um die parallelen Belange.
Okay.
Und ich glaube, so ein absolutes Werbeschild, wenn jemand gerne Sport treibt und gerne mit Sportlernen zusammenarbeiten möchte oder zusammen ist, ist Physiotherapeut oder Physiotherapie einer der besten Berufe überhaupt. Ne? Man steht direkt am Spielfeld, man ist beim Wettkampf dabei.
Ich war auch schon sonst wo in Tallinn und irgendwo auch mal in Südamerika, ne, wenn ich mich erinnere.
Ja, also wie gesagt,
ich Leichtathletik bin ja, und
genau, hauptsächlich für die, also tatsächlich, das ist nicht ganz fair, weil ich war mit den Schwimmern in den USA, ich war mit den Kanufahrern, glaube ich, von der Schweiz bis Österreich überall, immer zu irgendwelchen Wettkämpfen immer oder Trainingslagern und dann irgendwann kam jetzt eben dieser DLV, die kam witzigerweise auf mich zu, das ist auch nicht der typische Weg, dass die gefragt haben, ob ich das machen möchte. Und da
DLV heißt?
Deutscher Leichtathletikverband. Mhm. Und also ich war überrascht zu dem Zeitpunkt, dass ich da gefragt wurde, konnte überhaupt gar nicht, konnte es überhaupt nicht sortieren, als er gesagt hat, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Normal bewirbt man sich da, aber der hat das war so eine Sportlerbeziehung, wie das entstanden ist. Ich wurde da direkt hinempfohlen, dass die mal nach mir gucken sollen, ob ich das nicht mal möchte oder nicht. Und dann muss ich mich natürlich noch genauso bewerben wie alle anderen auch. Mhm. Also ich musste einen Wettkampf begleiten, hat mal geguckt, ob ich auch den Druck aushalte, der an so einem Wettkampf eben ist. Und dann ging das, hat das relativ schnell Fahrt aufgenommen. Und dann war ich in Kenia, also Nairobi in dem Fall, und in Tallinn und in Ungarn, in Schweden, in Argentinien.
Also ja, so ein, zwei Sachen habe ich ja schon mal mitgekriegt. Aber es fällt schon auf, Michael, dass Sie doch ja irgendwie schon rund um die Uhr Physiotherapeut sind, oder? Sie sind morgens um 7 da, Sie haben bis abends auf, Sie sind samstags da, Sie sind sonntags noch auf dem Fußballplatz da muss man schon ein bisschen Überzeugungstäter sein, oder? Ist das so für den Beruf? Oder?
Also zum einen, glaube ich, dürfen wir den Beruf nicht unterschätzen, wie viel Spaß der macht. Insgesamt steht beim Physiotherapeuten das Geld nicht im Vordergrund. Überhaupt nicht. Und das kann ich auch jedem hier so mitgeben. Wenn man da nicht drauf guckt, dann kommt das von ganz alleine. Also dem Geld dürfen wir nicht nachlaufen. Sonst macht man auch nur was, dass das Geld eben kommt. Und so, ich bin immer eher dem, ich wollte gerne der beste Physiotherapeut sein, den es gibt. Mehr Anspruch hatte ich nicht.
Ja.
Und ich wollte gerne so viel erleben wie möglich. Und das habe ich auch durchgezogen damit. Und bin auch weiterhin dabei, das zu feilen, dass das klappt.
Ich denke, wir haben jetzt ganz viel abgedeckt. Kommen wir mal so zu dem letzten Punkt, was immer für mich der Abschluss des Gesprächs ist. Wir sind in der Schule. Und Sie haben ja eben auch schon mal sowas gesagt. Also ich denke, dass das Gespräch ja schon eine Werbung für einen Physiotherapeuten war. Was würden Sie den jungen Menschen heute mitgeben wollen? Wie geben Sie ihnen Tipps? Und vielleicht können nicht alle, wollen auch nicht alle Physiotherapeut werden. Aber was ist so, was denken Sie, was kann man jungen Menschen heute empfehlen?
Also das heißt ja immer so diese Spaßgesellschaft, ja, das ist ja so ein bisschen so ein Wort, was man so nachsagt zu Jugendlichen. Ich glaube, dass man als junger Mensch, wenn man so den Weg in den Beruf startet, eigentlich mal so ein bisschen sehen muss, das, was man da tut, muss da Spaß machen. Das ist erstmal die Grundprämisse, das muss man erstmal richtig rausfinden, was man dann möchte. Und Tatsächlich muss man vielen Dingen einfach Zeit geben. Die machen manchmal nicht sofort den Riesenspaß am Anfang, wie sie dann später Spaß machen. Weil wenn man besser wird in dem, was man tut, kriegt man auch ein unglaubliches Maß an Bestätigung zurück. Also das habe ich weder beim Einkaufen noch sonst irgendwas. Also ich glaube, dass Beruf, Arbeit allgemein eher was ganz Tolles ist, was einen widerspiegeln kann, wenn man das möchte. Von dem aus man immer wieder einen neuen Weg finden kann, sich zu entwickeln, selbst wenn man bei der Stelle bleibt. Also ich habe ja Kollegen, also den Christopher haben Sie vorhin angesprochen, der ist ja schon 12 Jahre jetzt bei mir bald. Ne? Und die Julia genauso. Also ich hab ein paar Kollegen, die also schon zweistellig sind, und dann habe ich viele, die irgendwann zweistellig werden können und wollen.
Oder schon mal weg waren und wiedergekommen
sind. Oder schon mal weg waren und wiedergekommen sind, richtig. Ist ja gar nicht schlimm, wenn man mal woanders guckt. Das im Moment des Abschieds schon, aber danach dann ist es noch schöner, wenn sie wieder da sind. Also ich glaube, den Dingen Zeit geben, fleißig sein, das hört sich jetzt so ein bisschen altbacken an, aber dann gewinnt alles, was man tut, so an Spaß irgendwie von ganz alleine. Das wird richtig schön, weil man merkt, das klappt jeden Tag, das kann ich immer wieder abrufen. Das ist ja auch eine sehr beständige Sache, so eine Arbeit. Ne? Also man hatte sich für irgendeinen Berufsweg entschieden, dann kann man da immer wieder hingehen und dann kann man immer wieder gucken, dass man da besser wird und nicht so viel wechseln. Mhm. Und so als letzten Satz hätte ich gesagt, oder als einen wichtigen Satz hätte ich gesagt, Wissen ohne Erfahrung ist nichts. Ne? Und Erfahrung ohne Wissen aber auch nicht.
Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz. Mhm. Oder wollten Sie noch was loswerden?
Nee. Also, Sie hätten noch was gefragt, dann hätte ich noch was gesagt.
Ich glaube, das war jetzt wirklich ein sehr guter Schlusssatz. Michael, ich bedanke mich für das höchst informative und interessante Gespräch.
Danke. Vielen Dank für die Einladung. Ja.